Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Es ist Montag, der 11. März. Wir sind hier bei Unter 3 mit einem, ich möchte sagen, Mir San Mir Special.
Ja,
denn
klar.
Endlich haben wir den Rückstand auf Leverkusen verkürzt. Und hier ist der Schärfer Erhard und der ist hellwach.
Dabei, das mit dem Rückstand stimmt doch gar nicht.
Doch, Tordifferenz.
Oh, okay. Wir sind bei Unter 3, das ist die Folge 98 und ihr und sie, habt es natürlich schon gehört, Thorsten Faas wieder mit dabei. Guten Morgen dir und allen an den überwiegend digitalen Endgeräten.
Folge 98, nur noch zwei, wenn ich richtig gerechnet habe, bis zur Folge 100.
Das scheint mir im Großen und Ganzen rechnerisch zu stimmen. Wir haben am 30. August des Jahres 2019 noch nicht dran gedacht, dass wir mal eine 100 machen würden. Aber das war mal damals die erste Folge.
Richtig, und erster Gast war damals Katrin Göring-Eckardt, seinerzeit die Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Überhaupt, wir haben eine Top-Frauenquote, möchte ich hier mal nochmal sagen. 54 von 97 Gästen, einen haben wir nämlich ohne Gast gemacht, 56%. Und bei der CSU haben wir sogar 100% Frauenquote. Und das bleibt auch so, denn wir begrüßen heute als Gästin die Präsidentin des Bayerischen Landtages. Herzlich willkommen, Ilse Aigner.
Schönen guten Morgen.
Oder müsste man sagen, Aigner Ilse.
Ja, das war jetzt für mich die Frage, ob Sie das als Reminiszenz an die Bayern den Nachnamen vorher gesprochen haben. Ja, das ist bei uns durchaus üblich.
Ja. So oder so, wir sind froh, dass Sie heute bei uns sind. Wir waren aber natürlich nicht der ursprüngliche Grund für Ihre Reise hier in die Hauptstadt. Was führt Sie her?
Ja, wir haben gemeinsame Präsidiumssitzung CDU, CSU und auch die Nominierung von diesem Gremium jetzt für Ursula von der Leyen und Europa im Mittelpunkt. Wir wissen ja alle Europawahlen in diesem Jahr, die wichtig sind. Und das werden wir heute mit dem Auftakt auf Verabschiedung des Programms machen.
Das heißt, Sie haben richtig Glück gehabt.
Ja, also perfekt. Das hat perfekt gepasst.
Wie ist es, zurück in Berlin zu sein, oder ist es gar kein Zurück, weil Sie eh ständig hier in der Hauptstadt, in der Bundeshauptstadt auch sind?
In gewisser Weise ist es ein Zurück, aber dann doch wieder nicht, weil man sehr viele vertraute Plätze, Orte, Menschen auch trifft. Das war gestern wirklich sehr, sehr nett, weil viele Weggefährten da auch dabei waren und man konnte sich endlich mal wieder ein bisschen austauschen. Das hat in den letzten Jahren allerdings in der Tat auch wegen Corona ein bisschen gelitten gehabt. Und, aber jetzt freue ich mich, habe ich mich wirklich gefreut und freue mich auch auf die Sitzung.
Fehlt Ihnen ein bisschen was?
Ja, doch, mit Sicherheit. Also der Aspekt Bundespolitik war schon auch eine ganz bereichernde und tolle Zeit. Ich bin jetzt im 15. Jahr wieder im Landtag. Ich war 15 Jahre im Bundestag. Insofern kenne ich, glaube ich, beide Welten ziemlich gut. Und ja, es hat beides seine Vor- und hat auch beides seine Nachteile will ich jetzt nicht sagen, das ist eine andere Seite.
Man hat manchmal das Gefühl, so gerade der Weg zurück ist fast schwieriger, weil vielleicht ist das München anders, aber das Tempo so ein bisschen anders ist, die mediale Begleitung auch nicht ganz so intensiv ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, Leute müssen sich wirklich nochmal dran gewöhnen, in die Landespolitik neu einzusteigen. Würden Sie das teilen?
Ja, also es war für mich schon eine Herausforderung und zwar aus einem anderen Grund, weil man ja immer meint, man kennt die Kollegen dabei. Wenn man 15 Jahre weg war, ein ziemlicher Wechsel und von den früheren Kollegen sind nicht mehr allzu viele dabei. Jetzt übrigens sind wir nur noch zu viert. Mein früherer Vizepräsident ist mittlerweile der dienstälteste Landtagsabgeordnete mit 42 Jahren, aber 94 sind gemeinsam Markus Söder, Joachim Herrmann und ich in die Landespolitik eingestiegen. Und wenn man dann jetzt so in die Reihen schaut, sind wir die Einzigen aus dieser Zeit noch. Also sozusagen die Dinosaurier.
Der Wechsel zurück ist vor allem selten, ne? Vom Bund in die Landespolitik. Also mir fällt jetzt spontan Angela Schwesig natürlich ein.
Michael Kretschmer, Entschuldigung, Herr Ministerpräsident, Michael Kretschmer.
Das stimmt. So einzeln, aber das sind die Ausnahmen in der Regel doch, oder?
Ulla Heinen.
Julia Klöckner hat es mal versucht, zurück in Rheinland-Pfalz und dann aber wieder zurück in den Bund.
Ja.
Oft glaube ich, wenn es dann doch um Spitzenpositionen geht, wenn man ehrlich ist, oder jetzt Nancy Faeser hat es versucht, zurück nach Hessen zu kommen. Aber wobei die keinen Bundestagsmandat hat, aber natürlich.
Aber wenn ich noch länger nachdenke, fallen mir bestimmt noch welche ein.
Absolut, aber der typische Weg wäre andersrum, oder? Muss man schon auch, also dass so eine Karriere über Landespolitik enden.
Ich weiß nicht, ob es der typische Weg ist. Meistens entscheidet man sich ja für einen Weg und bei uns in der CSU ist es sowieso meistens, dass es über Direktmandat ist. Und es ist dann eigentlich zu verteidigen wieder. Und da ist der Wechsel eigentlich eher unüblich. Bei mir war es damals nach Berlin oder eigentlich noch nach Bonn, so lange ist es schon her, auch eigentlich mehr aufgrund eines kurzfristigen Rücktritts einen, der schon nominiert worden ist.
Was ist der größte Unterschied, Bund, Land?
Also der größte Unterschied ist schon mal die Größe, weil wir sind 203 Abgeordnete, der Bundestag ist etwas größer und natürlich auch die Vielfalt von den unterschiedlichen Richtungen der großen Bundesrepublik Deutschland merkt man dann natürlich schon. Es ist einfach familiärer, würde ich jetzt mal sagen, der Landtag. Und die Gesetzgebungstätigkeit selbst ist natürlich im Bundestag viel, viel größer. Dafür haben wir also wirklich eine starke Aufgabe auch bei der Überwachung der Staatsregierung, die ja auch das ausführende Organ ist. Und bei uns sind viele Sachen auch über Haushaltsrecht natürlich, die damit gesteuert werden. Aber auch wenn halt Bürgeranfragen, Bürgeranliegen kommen, die sind oft dann exekutives Handeln, auf das dann auch die Landtagskollegen über die Ausschüsse Einfluss nehmen.
Auch das ist ja ein interessanter Wechsel bei Ihnen, oder? Sie waren ja eigentlich sehr lange jetzt exekutiv tätig, jetzt seit einigen Jahren an der Spitze des Landtags. Ist das schwierig, plötzlich die Rolle zu wechseln?
Ja, das ist nicht ganz einfach, weil man schon hin und wieder zuckt und sich dann so in die tägliche Regierungstätigkeit gerne einmischen würde, aber das sollte man dann vielleicht nicht machen. Manchmal kann man es nicht sich verbeißen, gebe ich ganz ehrlich zu, aber grundsätzlich ist es schon ein ziemlicher Wechsel. Und natürlich, Sie haben dann schon auch mehr das überparteiliche Amt und das ist auch eine Herausforderung, der man sich erstmal dann stellen muss.
Eigentlich so, als wenn du plötzlich Regierungssprecher wärst, quasi.
Da muss ich jetzt eine Weile drüber nachdenken.
Naja, dass man sagt, ne, aus so einer Kontrolle, also andersrum eigentlich, ne, aber dass man sagt, Legislative kontrolliert die Regierung, so wie Medien ja auch eine Kontrollfunktion haben. Und plötzlich bist du eigentlich genau auf der anderen Seite potenziell.
Also keine, ich möchte nicht tauschen. Gerade im Moment, glaube ich, möchte ich eher nicht tauschen. Ich finde diese Seite komfortabler.
Das stimmt. Ja, das, was vielleicht auch noch der Unterschied ist, weil Sie gerade die Medien ansprechen. Ja. Es ist ja im Bund die Regel, dass auch die einzelnen Journalistinnen und Journalisten ja immer nur eine bestimmte Zeit für eine Partei zuständig sind. Und das ist natürlich bei der Landtagspresse etwas anders. Die sind ja nicht für Parteien zuständig, sondern wir haben eine Landtagspresse, die da akkreditiert ist. Und das gibt es welche, die sind schon mit mir da gewesen. Also die waren schon vor mir da, also vor 94. Und da sind viele Landtagsjournalisten, die schon deutlich länger da sind wie viele der Kollegen. Und das schweißt natürlich auch ein bisschen zusammen. Haben also Sie jetzt nicht kumpelhaft, also da wird jetzt keine Absprachen getroffen, also das sollen Sie nicht so verstehen, aber man kennt sich halt einfach sehr gut und sehr lang.
Haben Sie den Eindruck, dass Sie, um einen anderen Politiker zu zitieren, der vor zwischen Bund und Land und Bund gewechselt ist, nämlich Kurt Beck, näher dran, beide Leute?
Das auf alle Fälle, weil allein schon, also muss man jetzt sagen, es gibt ja unterschiedliche, Bayern ist groß, die aus Unterfranken oder aus den nördlichen Gebieten Oberfranken zum Beispiel kommen, die sind unter der Woche natürlich auch in München gebunden. Wir im Umfeld von München haben natürlich die Chance, jeden Tag auch im Stimmkreis zu sein. Das ist schon mal ein Riesenunterschied, aber auch generell sind die oft deshalb schon näher an den Leuten. Viele haben kommunale Mandate, sind Gemeinderäte, Kreisräte. Und sind da sehr, sehr verankert und nehmen das auch sehr stark wahr. Also ich glaube, die Möglichkeit und durch die Sitzungswochen in Berlin ist das natürlich deutlich eingeschränkt.
Unsere Hörerinnen und Hörer warten, glaube ich, schon sehnsüchtig auf auf eine ganz feste Kategorie in unserem Podcast, denn wir wollen unsere Gästin heute natürlich auch nochmal näher kennenlernen. Das tun wir nicht irgendwie, sondern mit dem Erhard Seine.
Die Tempo-Bio.
Ilse Aigner wurde in Feldkirchen-Westerham geboren. Von da aus sind es 38 Kilometer nach München und 25 bis Rosenheim. Also nur für alle, die dann jetzt eine etwas bessere Vorstellung dafür haben. Pardon. Nach der mittleren Reife absolvierte sie eine Ausbildung zur Radio- und Fernsehtechnikerin, arbeitete anschließend im elterlichen Elektrohandwerksbetrieb und besuchte dann eine Fachtechnikerschule, die sie als staatlich geprüfte Elektrotechnikerin verließ. Das war 1990 und die Grundlage für die anschließende Arbeit in der Entwicklung von Systemelektrik für Hubschrauber. Ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf. Schon zuvor, und zwar mit 19, war unser Gast in die Junge Union Bayerns eingetreten, wo sie Mitglied im Landesvorstand und von 93 bis 99 auch stellvertretende Landesvorsitzende wurde. In der CSU stieg Ilse Aigner 1995 in den Bezirksvorstand der CSU Oberbayern auf und war dort auch stellvertretende Bezirksvorsitzende. Auf parlamentarischer Ebene startete unser Gast im Gemeinderat von Feldkirchen-Westerham. Es folgt folgten der Kreistag von Rosenheim, der Landtag von Bayern und 98 schließlich der Einzug in den Bundestag. Das Ganze via Direktmandat, das Ilse Aigner dann auch noch dreimal verteidigen konnte. Im Bundestag wurde sie 2002 stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, 2005 Mitglied im CDU-CSU-Fraktionsvorstand und bildungspolitische Sprecherin der Fraktion. 2008 der nächste Karriereschritt als Nachfolgerin Horst Seehofers, der Ministerpräsident in Bayern wurde, übernahm Ilse Aigner das Landwirtschaftsministerium und war damit mit 43 Jahren zudem das jüngste Kabinettsmitglied jener GroKo. Thematisch hatte sie zu tun mit dem Preisverfall von Milch, glich dies unter anderem mit Steuererleichterung für Agrardiesel aus. Interessanter Punkt, dass das hier irgendwie plötzlich auch wieder Thema ist oder immer noch. Mit einem Skandal um dioxinverseuchtes Tierfutter, der Ehek-Epidemie, Pferdefleisch in Fertigprodukten. Agieren statt reagieren konnte unser Gast beim Siegel für gentechnikfreie Lebensmittel, der Initiative Zu gut für die Tonne und im Verbraucherschutz beim Schutz vor überteuerten Telefon-Warteschleifen bei transparenten Gebühren an Geldautomaten oder beim sogenannten Beipackzettel für Finanzprodukte. Da ging es um eine Protokollpflicht für Beratungsgespräche. Nach 13 Jahren Bundestag wechselte, wir haben schon angedeutet, die, ich zitiere das Munzinger Personenarchiv, versierte Netzwerkerin zurück nach Bayern. Schon seit 2011 war Ilse Aigner Bezirksvorsitzende der CSU Oberbayern. 2013 wurde sie dann mit 56,8% und dem landesweit drittbesten Ergebnis in den Bayerischen Landtag gewählt. Im neuen Kabinett von Horst Seehofer wurde sie Staatsministerin für Wirtschaft, Medien, Energie und Technologie und galt fortan neben dem damaligen Finanzminister Söder, auch dieser Name fiel schon mal, als mögliche Nachfolgerin des Ministerpräsidenten. Die Nachfolge Seehofers als Ministerpräsident sicherte sich dann nach einem monatelangen Machtkampf im Frühjahr 2018 Markus Söder. Politische Beobachter kommentierten, Ilse Aigner habe ihr Blatt als Chefin der CSU Oberbayern nicht ganz ausgereizt. Im Zuge des Ministerpräsidentenwechsels wechselte auch Ilse Aigner das Ressort. Neuer MP Söder berief sie zur Bau- und Verkehrsministerin. Das blieb allerdings nur rund 8 Monate der Fall, denn nach der Landtagswahl im Herbst 18 wurde unser Gast mit 198-5 Stimmen zur Präsidentin des Bayerischen Landtags gewählt. Im Amt bestätigt wurde Ilse Aigner 5 Jahre später. Ein Amt, bei dem nicht zuletzt der Umgang mit AfD-MDL Herausforderungen schuf. In ihrer freien Zeit geht es unsere Gästin gern sportlich an. Mit Walking, Schwimmen, Bergsteigen und Skifahren, was insgesamt nicht sonderlich überrascht, war sie doch in ihrer Jugend oberbayerische Vizemeisterin im Rennradfahren. Nur mit Fußball hat sie es nicht so, hat sie uns vorhin schon mal verraten.
Ja, ich habe kein Balltalent, liegt schon mal daran.
Haben wir was Wesentliches vergessen oder nicht ganz sauber erzählt?
15 Jahre Bundestag.
15, hatte ich aufgeschrieben. Aber was habe ich gesagt?
13.
Echt?
Das ist jetzt nicht so schlimm.
Nee, 15. Ich habe es richtig aufgeschrieben, das möglicherweise falsch vorgetragen.
Das ist aus dem letzten Jahrtausend, die haben sie unterschlagen.
Ich habe ein Zitat gefunden, ich bin voll elektrisch aufgewachsen.
Ja, das kann man wirklich so sagen, voll elektrisch. Und das hat den Hintergrund, weil alle 2 Großväter, 2 Onkel und der Vater natürlich alle Elektriker waren. Und ich halt wirklich im Handwerksbetrieb aufgewachsen bin und im Geschäft immer mit Strom zu tun hatte, mit dem Schraubenzieher schon früh rum hantiert habe. Also wirklich kann man sagen, voll elektrisch. Und das ist eher unüblich. Aber wir sind auch 4 Mädels gewesen. Also.
Ja. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
Und das war eine Ausnahme damals trotzdem, in den Beruf zu gehen oder völlig als Frau? Junge Frau oder schon irgendwie normal ab der Familie?
Also oder normal war es nicht, weil ich immer die Einzige war. Insofern habe ich mich dann halt auch durchsetzen müssen und man hat es an diversen Reaktionen dann schon auch gemerkt, wenn man auf der Baustelle gewesen ist oder mit dem Monteur rausgefahren ist, dass das doch noch immer mit Erstaunen war, wenn da eine Frau daherkommt und irgendwie einen Fernseher liefert oder irgendwas reparieren will und an der Baustelle wollte mich mal jemand verhaften lassen, weil ich irgendwas klauen würde, was natürlich so nicht gestimmt hat. Also wirklich witzige Situationen. Der andere hat gemeint, ich gehe mit meinem Freund zum Antennen bauen, also was ja auch sehr üblich ist. Also es war wirklich nette Anekdoten und sowas merkt man sich natürlich auch. Also das hat man gemerkt und in der Technikerschule war ich auch allein unter 100. Männern. Aber ich habe dafür Schafkopfen gelernt, was mir heute sehr hilft. Also, weil es einfach Spaß macht.
Was ja interessant ist, wenn man das so hört, also Sie sind jetzt schon 1-2 Jahre dabei, ohne dass wir das zu sehr strapazieren wollen hier, aber Milch, Agrar, Diesel, Energie, Bau, Verkehr, also irgendwie hat man so das Gefühl, eigentlich diskutieren wir seit 10, 15, 20 Jahren schon sehr, sehr ähnliche Themen. Kommen wir voran?
Ja, die Themen können sich auch nicht total auflösen, weil gerade bei der Milch, um das Beispiel zu nennen, das ist einfach der Markt, der da regiert. Wenn zu viel Markt oder zu viel Milch auf dem Markt ist, dann gehen die Preise runter. Das merken die Landwirte natürlich und das wird sich auch nicht wesentlich ändern, weil die ganze Agrarpolitik auf den Markt natürlich auch aufgebaut ist, über die Unterstützung der Landwirte, über die Fläche. Und deswegen wird sich das auch nicht ändern. Beim Bauen wird sich das auch nicht ändern. Wir haben zu wenig Fläche, wir haben einfach zu wenig Möglichkeiten überhaupt auf der Fläche etwas zu bauen. Und das habe ich als Bauministerin sehr stark gemerkt. An Geld hat es meistens nicht gemangelt, sondern an den verfügbaren Flächen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir alle viel mehr Fläche beanspruchen. Also pro Person muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wenn man das mal hochrechnet, wie das früher war, könnte man sich das heute gar nicht mehr vorstellen.
Man könnte auf die Idee kommen, es fehlt an Fantasie für Problemlösungen.
Oder die Probleme sind von ihrer Natur her einfach so, dass es ein bisschen dauert, bis man sie angeht und vielleicht auch löst. Was dann vielleicht nicht zum politischen Tempo passt, was oft eben viel kurzfristiger funktioniert.
Oder der Entscheidungsebenen sind zu viele. Weil ich gerade bei Agrar natürlich an die EU denke, die da zwar auch Versuche gemacht hat, wenn wir jetzt, weil Sie das Stichwort Flächen genannt haben und Flächenförderung, also das hat sich ja nicht dramatisch verändert in den letzten Jahrzehnten.
Doch, wie ich, hat sich etwas verändert, weil ich, wie ich am Ratstisch gesessen bin, habe ich dafür gesorgt, dass die kleineren Betriebe besser gefördert werden. Also bis zu die 30 Hektar haben die ja bessere Förderung als alle anderen Hektare bekommen. Und das war mir persönlich sehr wichtig, weil die auch von der Grundbelastung auch entlastet werden mussten. Und das war nicht ganz einfach, weil das so umzusetzen und eine Mehrheit auch im Bundesrat zu bekommen bei Ländern, die durchaus in Deutschland sehr unterschiedlich aufgestellt waren, war nicht ganz selbstverständlich. Ich könnte Ihnen bei Gelegenheit den Trick verraten, wie das funktioniert hat.
Ich habe dich unterbrochen, du hattest einen anderen...
Alles gut. Sind Sie so, wie ist es so, wenn man mit jemandem wie Markus Söder jetzt fast 40 Jahre durch die Politik geht? Und irgendwie auch so ein Gegen- oder mindestens so ein Bezugspunkt immer ist wechselseitig, oder?
Ja, das war natürlich eine wechselvolle Geschichte. Ja. Keine Frage, liegt schon daran, dass wir einfach mal über 15 Jahre nicht mehr direkt so eng zusammengearbeitet haben, nachdem ich in Berlin gewesen bin. Aber ja, das hat auch Spannungen gegeben, das werden wir beide auch bestätigen können. Aber jetzt, glaube ich, haben wir wirklich eine gute Aufstellung gefunden und jeder seine Rolle. Und wir repräsentieren letztendlich den Staat gemeinsam in seiner Aufstellung und das, glaube ich, ergänzt sich auch sehr gut von der Rolle her.
Wir haben es eben gehört, Sie sind ja durchaus, oder, mit anderen Ambitionen vielleicht dann nach Bayern zurückgegangen. Dann hat sich doch der Mann durchgesetzt am Ende, könnte man klischeehaft sagen.
Also erstens mal bin ich ohne irgendeine Zusage, okay, was viele immer gemeint haben, also Horst Seehofer hat es sowieso nicht gemacht, aber es war wirklich auch eine Verantwortungsfrage, weil ich im Regierungsbezirk Oberbayern meines Erachtens schon eine große Rolle gespielt habe, auch als damalige Agrarministerin und einfach einen Beitrag leisten wollte, dass wir wieder in eine absolute Mehrheit kommen, was ja dann auch gelungen ist. Und ich habe durchaus ein gutes Ergebnis gehabt, ein sehr gutes Ergebnis, würde ich mal sagen. Und das war meine Verantwortung. Und dass es andere mitgeschwungen hat und dass es eine potenzielle Option gewesen wäre, ist klar, aber es hat da keine Zusagen gegeben. Und warum sich Männer da durchsetzen, vielleicht ist das auch eine Typfrage. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich nicht bis zum Letzten bereit war, alles einzusetzen, sagen wir es mal so.
Was meinen Sie?
Ja, es ist eine Machtfrage, schlicht und ergreifend. Und natürlich wird da auch in so einer Fraktion Einzelne aus dem eigenen Bezirkverband gebunden durch Zusagen, vermute ich jetzt mal. Und die sind halt dann nicht mehr so ganz loyal, auch im eigenen Verband.
Politik ist kompliziert.
Ja.
Jetzt sind Sie aber ganz woanders, oder? Oder ich meine eigentlich eine überparteiliche Rolle, Landtagspräsidentin. Oder würden Sie das gar nicht so sehen, dass das eine andere Sphäre ist, in der Sie jetzt sind?
Ja, ich habe halt momentan zwei Rollen. Also das eine ist eben diese Überparteilichkeit als Landtagspräsidentin, als Bezirksvorsitzende bin ich natürlich noch immer ein politischer Mensch und da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, wo man sich gerade befindet. Aber mir liegt die Rolle auch dieser Überparteilichkeit sehr gut, auch wenn mir wahrscheinlich eine Partei unterstellt, dass ich das nicht bin, aber das bin ich sehr wohl, weil für mich geht es darum, das Arbeitsumfeld für die Abgeordneten möglichst optimal zu gestalten, dass alle ihre Rechte, ihre Pflichten natürlich auch entsprechend haben, dass es auch bei den Debatten so zugeht, dass man sich noch gegenseitig zuhört. Da haben wir gewisse Herausforderungen auch gehabt. Und das finde ich ganz toll. Und das Thema Demokratie ist etwas, was wirklich wichtig ist und wo ich mich massiv dafür einsetze, dass wir auf das Acht geben. Und ich immer wieder feststelle, dass das für viel zu selbstverständlich gehalten wird, dass wir das haben und halt wirklich auch die Angriffe auf die Demokratie kommen, auch auf die Institutionen kommen in unterschiedlichen Stufen und da muss man dann dagegen auch einschreiten. Wir haben zum Beispiel auch was, finde ich, ein schönes Projekt auf den Weg gebracht, Orte der Demokratie. Letzte Woche waren wir in Bamberg im Spiegelsaal. Damals ist die Verfassung, also die bayerische Verfassung, erstellt worden nach der Revolution, wo die Monarchie abgeschafft worden ist. Und die mussten wirklich aus München flüchten und haben sich dann in Bamberg im Spiegelsaal einquartiert, weil sie da sicherer gewesen sind und haben dort die Bamberger Verfassung geschaffen, die eigentlich noch die Grundlage ist, auch unserer jetzigen Verfassung im Wesentlichen. Solche Sachen finde ich einfach spannend, wenn man nicht nur die Geschichte auf wenige fürchterliche Jahre in unserer Geschichte fokussiert, sondern wie ist Demokratie eigentlich entstanden und was für Hürden waren das eigentlich, die da zu nehmen waren.
Stellen Sie so eine Normalisierung, Sie haben es gerade angedeutet, ich vermute, Sie meinten die AfD, stellen Sie so eine gewisse Normalisierung fest, dass man auch lernt, mit diesen neuen Kräften umzugehen oder bleibt es eine tägliche Herausforderung?
Ja, das ist schon immer eine Herausforderung. Also in der letzten Legislaturperiode war die AfD auch noch ein bisschen gespalten in sich, weil das waren quasi zwei Lager, die immer ein bisschen mehr konkurriert haben. Das hat sich jetzt deutlich verschoben. Aber was mich wirklich zutiefst getroffen hat, das war ein Vorfall noch vor der Konstituierung des Bayerischen Landtags, wo ein Abgeordneter wegen Volksverhetzung von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde oder von den Gerichten gesucht wurde und sie untergetaucht ist. Und im Nachhinein ist dann herausgekommen, dass ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender ihm sogar den Tipp gegeben hat mit der Intention, dass er dann am Tag der Konstituierung des Landtags von mir festgenommen wird im Parlament, um dann die Täter-Opfer-Umkehr wieder einmal zu zeigen, so nach dem Motto, ein freigewählter Abgeordneter wird hier verhaftet von der bösen Landtagspräsidentin. Ja, das finde ich dann schwierig, weil da geht es nicht, ich halte viel aus, aber da geht es halt wirklich auch um die Frage, dass Institutionen und in dem Fall ein Verfassungsorgan diskreditiert werden soll und das auch noch mehrfach wiederholt wurde, dass das legitim und sogar charmant wäre. Also ich zitiere das jetzt.
Aber das ist der einzige Geschäftsmodell, die Institutionen in Verruf zu bringen. Ist so mein Eindruck die letzten Jahre.
Ja, das kann man sagen.
Es wird immer heftiger, ist mein Eindruck.
Genau, also passiert ja, also einmal sind es die Gerichte, die Staatsanwaltschaft, die natürlich gelenkt ist, sowieso die Systemmedien, die auch gelenkt sind, alles. Und dann ist halt jetzt der Landtag selbst, beziehungsweise die Präsidentin. Und das sieht man schon, dass das ein Muster ist, immer wieder die jeweiligen Institutionen oder Grundpfeiler auch der freien Demokratie auch anzugreifen.
Wie ist es für Sie, sich vorzustellen, wir reden ja über diese Wahlen im Osten, auch im Herbst, dass plötzlich jemand aus diesen Kreisen eigentlich das Recht auf diesen Posten hätte, den Sie jetzt haben, wahlstärkste Fraktion? Ich meine, das steht ja im Raum, ne? Wenn wir nach Sachsen gucken, nach Brandenburg, ist es eine Option, dass die AfD stärkste Fraktion wird. Das ist ja eines der mindestens ungeschriebenen Gesetze, oder? Dass diese Kraft dann eigentlich die Spitze des Landtags auch besetzt. Ist das vorstellbar?
Ja, es ist aber immer noch eine Wahl.
Ja.
Ich habe auch nicht, weder bei der ersten noch bei der zweiten Wahl, alle Stimmen bekommen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und so ist es bei uns übrigens auch bei jeder Sitzung, dass halt dann ein Vizepräsident gewählt werden sollte, aber er kriegt nicht die möglichen Stimmen. Und das ist halt einfach auch bei einer freien und geheimen Wahl, die halt damals stattfindet, auch möglich. Und ich kann es nicht sagen, wie die dann entscheiden in den jeweiligen Bundesländern, aber es ist eine Wahl.
Aber es ist nicht das Gleiche, oder? Ob ich jetzt einen Vizepräsidenten nicht besetzt habe oder ob der Landtag keinen Präsidenten hat.
Ja, einfach ist es mit Sicherheit nicht. Ich will da jetzt nicht in der Haut derer stecken, die das zu entscheiden haben, aber ich gehe davon aus, dass dann halt Entscheidungen getroffen werden müssen, dass der Landtag trotzdem arbeitsfähig ist und das werden die schon hinkriegen. Da habe ich Zuversicht.
Tauschen Sie sich untereinander aus zwischen den Landtagspräsidenten?
Ja, es gibt immer Landtagspräsidentenkonferenzen. Es sind auch sehr interessant, wenn man durchaus auch sieht, wie unterschiedlich auch manchmal die einzelnen Landesparlamente arbeiten. Vor kurzem war André Kuper mit seinem gesamten Präsidium auch bei uns zu Besuch. Da ist um technische Fragen gegangen. Wie sind
also
da die,
Ihr Kollege aus NRW.
Genau, der Kollege aus NRW. Also wie ist bei uns die Einbauten zum Beispiel mit der Abstimmanlage und solche Sachen, hat man dann auch die praktischen, aber auch über die Frage Rügen und so weiter haben wir uns natürlich ausgetauscht. Und es gibt eine Landtagspräsidentenkonferenz und es gibt sogar eine europäische Landtagspräsidentenkonferenz, die in Brüssel zum Beispiel getagt hat zu Beginn des Jahres. Da sind dann die deutschsprachigen, also Österreicher, zum Beispiel Südtirol und so weiter auch dabei.
Was macht den Job denn, ich nenne es jetzt mal so, was macht den denn aus? Irgendwie man sieht, Sie sind die erste Landtagspräsidentin in dieser Rolle, die hier bei uns zu Gast ist. Wir hatten Bundestagspräsidentin schon mal hier. Was macht den Kern Ihrer Arbeit aus? Sitzungsleitung kennt man. So, und die Rügen, die haben Sie ja schon angesprochen, oder dann hier eher dramatischere Vorgänge wie zu Beginn dieser Legislaturperiode. Was ist der Kern der Arbeit?
Also natürlich gehört das dazu, aber auch die Vorbereitung der ganzen Sitzungen über den Ältestenrat, auch über das Präsidium. Dazu bin ich ja Chefin von der gesamten Verwaltung, etwa 300 Mitarbeiter. Und dazu kommt, was man meistens nach außen gar nicht sieht, ich bin Bauherrin, weil das Gebäude, in dem wir zur Miete sein dürfen, das Maximilianeum ist 150 Jahre alt oder wird jetzt 150 Jahre alt und da gibt es einiges zu tun, unter anderem die ganze energetische Sanierung, wir haben ein neues Dach drauf gekriegt, ein neues Besucherzentrum, der Plenarsaal wurde irgendwann umgebaut und so geht es die ganze Zeit dahin, also es ist immer etwas zu tun. Also das gehört auch dazu. Nebenbei übrigens repräsentiere ich natürlich die Legislative nach außen und da gibt es sehr viele Termine, weil es ja im Gegensatz zum, also es gibt ja auf Bundesebene den Bundespräsidenten und den Bundestagspräsidenten und sozusagen der Ministerpräsident hat bei uns natürlich auch eine andere Rolle als der Bundeskanzler, aber so die repräsentative Aufgabe nach außen kann ich auch sehr wohl wahrnehmen und habe zum Beispiel auch die Weihnachtsansprache, die im Bund der Bundespräsident macht.
Klima, Umgang, Landtag versus Bundestag steht hier. Ist das auch ein Bezugspunkt für Sie, zu gucken, wie es im Bundestag läuft, möglicherweise um sich auch vorzubereiten auf nächste Eskalationsstufen? Sie haben ja eben so ein bisschen angedeutet, dass vielleicht es doch nochmal im Bund noch intensiver zur Sache geht oder bleiben die Ebenen dort dann doch getrennt? Also ist die Bundestagspräsidentin dabei, wenn sie sich treffen beispielsweise oder eigentlich nicht?
Die ist auch dabei, die wird dann kommt dazu und dann wird sich auch über dieses ausgetauscht, aber wir machen das teilweise auch über die Verwaltungen, um mal zu sagen, was gibt es für Regelungen zum einen im Bundestag, aber auch bei den anderen Landesparlamenten. Und jetzt gerade sind wir dabei, eben zum Beispiel das Abgeordnetenrecht zu verschärfen, weil wir festgestellt haben, dass die Rügen, die wir erteilen können, ja keine direkten Konsequenzen haben. Mhm. Also dass es eine Rüge ist, dass eine Fraktion das eher als Trophäe bisher gesehen hat. Und deswegen werden wir auch Bußgelder einführen und müssen wir über das Abgeordnetenrecht machen, vielleicht sogar bis zu höheren Beträgen als im Bundestag, weil wenn es an Geldbeutel geht, ist erfahrungsgemäß, das zeigt es dann doch Wirkung.
Das habe ich gelesen, dass Sie das nicht haben bislang im Bayerischen Landtag. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil wie gesagt, der Bundestag hat das ja schon länger und da kann das richtig teuer sein. Also ich glaube, es gibt eine, das ist sogar gestaffelt. Also je mehr Rügen Sie da kassieren in einem bestimmten zeitlichen Ablauf, umso teurer wird das Ganze.
Ja, das ist bei Spaß, uns eben, das ist bei uns eben Quatsch. Auch in Planung. Also ein dreistufiges Verfahren, also erstmal einen Ordnungsruf und dann kann es bis zum Bußgeld gehen und im Wiederholungsfall das doppelte Bußgeld. Und dann ging es theoretisch sogar bis zum Ausschluss aus der Sitzung. Und das ist ja für einen frei gewählten Abgeordneten das allerhöchste Strafrecht, wenn er nicht an der Sitzung teilnehmen darf. Und das ist diese Eskalationsstufe. Und da muss man aber in der Tat das Abgeordnetenrecht ändern, weil das ja ein Eingriff in die Freiheit des Abgeordneten ist. Und das sind wir jetzt gerade dabei. Und ich hoffe, dass wir da gute Regelungen bald bekommen.
Und die Tendenz?
Das wird. Also ich gehe davon aus, dass es so kommen wird. Und ja, und entscheiden müssen wir dann immer im Präsidium. Das ist übrigens das, was wir letzte Sitzungsperiode auch eingeführt haben. Ich sage jetzt einen Videobeweis, den kennen Sie, glaube ich, ganz gut aus dem Fußball.
Hoch umstritten.
Aber in der Tat ist der bei uns durchaus hilfreich gewesen, weil man sich auch mal mit den Kollegen nochmal austauschen kann, das richtige Maß zu finden. Erstens einmal, das wird bei den Bußgeldern auch bestimmt wichtig sein, da die Abwägung zu treffen, was ist das richtige Maß. Aber auch nochmal den Kontext zu sehen und zu hören. Weil genauso wie im Bundestag ist es manchmal durchaus auch laut. Und wenn es gerade sich um Zwischenrufe handelt, die ja auch geahndet werden können, muss man vielleicht auch nochmal sagen, in welchem Zusammenhang ist es auch gestanden. Das muss man beurteilen. Und übrigens werden wir auch noch aller Voraussicht noch was einführen, nicht nur im Plenarsaal, sondern auch außerhalb, weil wir einen sehr unschönen Vorfall hatten, dass eine schlagende Verbindung oder also, kenne mich bei Verbindungen auch nicht so aus, aber die haben auf alle Fälle ein Zeichen gemacht, das verfassungswidrig ist oder strafrechtlich relevant ist. Und das hat aber nur Konsequenzen für die, die das gezeigt haben. Und wir wollen auch, dass die Abgeordneten, die solche Gruppen oder dafür verantwortlich sind, dann auch mit einem Bußgeld belegt werden können. Also schon durchaus eine Verschärfung.
Ich könnte mir vorstellen, dass und fände das auch sehr menschlich, dass die sozusagen die Hürde, Rügen zu verteilen, wie soll man sagen, parteispezifisch ist. Ist es schwierig sozusagen dann doch fair zu bleiben und alle nach gleichem Maß auch in ihrer Wortwahl potenziell zu rügen?
Ja, es ist mit Sicherheit schwierig und ich sage das auch immer allen, sie müssen aufpassen, dass so wie man in den Wald reinruft, auch zurückkommen kann. Wir hatten letztes Mal nochmal die letzte verschärfte Anweisung oder sagen Warnung an alle. Da waren drei Personen dabei, einer von den Freien Wählern, eine von der CSU und einer von der AfD. Und wir haben alle drei nochmal angesprochen, und dass das beim nächsten Mal zu Konsequenzen führen wird. Und das ist vielleicht eine generelle Geschichte gewesen zum letzten Mal. Wir haben 26 Rügen gehabt, haben immer festgestellt, dass das nicht unbedingt zur Deeskalation überall beigetragen hat. Und deswegen haben wir jetzt eher gesagt, wir springen nicht über jedes Stöckchen. Auch die Debatte kann durchaus scharf sein, aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Und ich sage immer, die Grenze muss sein, die persönliche Beleidigung, wirklich der persönliche Angriff. Also es kann durchaus scharf und hitzig diskutiert werden, aber wenn es dann ins Persönliche geht, ist es halt einfach nicht in Ordnung.
Ist meine Beobachtung der Bundestagsdebatten gar nicht so schwer, das Ganze zu sortieren, ist mein Eindruck. Und weil, genau wie Sie es eben beschrieben haben, also es geht ja schon mal da ordentlich zur Sache, aber persönliche Beleidigung, persönliche Angriffe, Verleumdungen etc. sind relativ eindeutig zuzuordnen und die kommen nur aus einer einzigen Ecke. Also nicht nur aus einer einzigen Ecke, aber mit absolut überwiegend aus einer bestimmten Ecke. Insofern finde ich das, was den Bundestag angeht, gar nicht so schwierig zu betrachten.
Ja, also mein Punkt wäre, Sie haben ja angedeutet gerade, dass man sich das dann nochmal anschaut und wenn man dann rückblickend feststellen würde, dass man da möglicherweise mit zweierlei Maß gemessen hat, ist es natürlich auch potenziell wieder Wasser auf die Mühlen derer, die genau das immer wieder propagieren, dass sie unfair behandelt werden. Also ich glaube, deswegen ist das so schwierig und gilt das eigentlich auch zu vermeiden.
Ja, wir haben ja auch in der letzten Periode auch an andere Fraktionen auch durchaus verteilt. Genau aus dem Grund, weil ich eben schon auch sage, es muss für beide das Gleiche gelten. Man kann keine persönlichen Angriffe machen.
Ich bereite die Überleitung mit einer Frage vor. Gehen mehr Rügen an Männer oder an Frauen?
Ich würde sagen, das sind überwiegend Männer. Das liegt aber schon daran, dass bei uns nur jeder vierte Abgeordnete eine Frau ist. Wahrscheinlich auch schon deshalb.
Jetzt haben Sie die Überleitung zur nächsten Kategorie selbstständig erledigt.
Die Zahl der Woche.
Wir haben sie gerade schon gehört, 25% ist etwa der Frauenanteil im Bayerischen Landtag. Wenn man es ein bisschen allgemeiner formuliert, interessiert uns natürlich, wer sitzt da so vor Ihnen als Kreis von Abgeordneten? Was wäre denn so Ihr Ideal an der Stelle, wer da sitzen sollte?
Also zum einen würde ich mir natürlich mehr Frauen wünschen, keine Frage. Also 51 von 203 ist noch Potenzial nach oben. Es hat unterschiedliche Gründe, würde ich jetzt auch mal sagen. Ein wesentlicher Grund ist, zumindest was meine Partei betrifft, dass wir alles über Direktmandate besetzen. Und da ist von außen echt schwer Einfluss zu nehmen, ob jetzt in dem Stimmkreis A eine Frau wird oder ein Mann. Das entscheiden die Delegierten bei uns vor Ort. Und das Zweite, das kann ich für andere Parteien sagen, wir haben ja im Gegensatz zum Bundestag keine feste Liste, sondern das ist eine Direktwahl auch auf der Liste. Es können also welche vorgewählt werden. Und das ist zum Beispiel bei der letzten Legislaturperiode bei der FDP ganz stark passiert. Da sind Männer nach vorne gewählt worden und die Frauen haben es dann nur noch eine gehabt von 11. Also das ist auch im Wahlrecht. So, das ist das eine. Aber zum Zweiten würde ich sagen, natürlich muss jede Abgeordnete nicht nur ihr Segment vertreten. Also ich bin ja auch gewählt von Männern, von jungen Männern, von älteren Männern, nicht nur von Frauen meines Alters in meinem Stimmkreis. Und ich bin natürlich auch für Akademiker sozusagen genauso zuständig wie für Bauern, obwohl ich weder das eine noch das andere bin. Und das ist Aufgabe eines Abgeordneten, natürlich nicht nur für sein eigenes Segment Klientelpolitik zu machen, sondern für alle da zu sein. Und das würde ich mir wünschen, dass man aber trotzdem die Breite noch etwas stärker abdeckt. Also die Statistik ist immer so, dass bestimmte Berufsgruppen überproportional vertreten sind zu dem, was in der Bevölkerung ist, und bestimmte Berufsgruppen unterproportional. Und das müssen Sie natürlich dann über die Ausschüsse ausgleichen, dass die Abgeordneten diese Themen auch sehen und nicht nur die am lautesten schreien, Gehör finden, sondern auch die vielleicht die leisen sind.
Hat das Geschlecht eine besondere Rolle im Vergleich zu Alter, Schicht, Region oder ist es nur ein Beispiel von Merkmalen, die da gut vertreten sein sollten?
Ja, es ist halt das Offensichtlichste, also optisch schon mal das Offensichtlichste und es wird immer als erstes fokussiert. Aber natürlich ist die Altersverteilung auch eine relevante Größenordnung. Und jetzt kann man sagen, also die unter 18-Jährigen sind gar nicht vertreten, die muss auch jemand vertreten. Und die ganz, ganz, also Betagten sind auch nicht vertreten im Parlament und deswegen müssen die trotzdem mit vertreten werden. Und das ist halt nicht so offensichtlich, aber bei den Frauen fällt es halt mehr auf.
Also mehr Frauen geht schon. Thorsten hat nämlich ein paar Zahlen gefunden. Vielleicht willst du es selber vorlesen.
Aber nur ein Satz gerade, dann kommen wir sofort dazu. Es ist, wenn ich es richtig gesehen habe, niemand über 70 im Bayerischen Landtag. Was ich sehr bemerkenswert fand, zumindest stand Wahl 2023. Also es kann sein, dass jemand 69 war und inzwischen 70 geworden. Aber wenn ich mir die Statistik richtig angeschaut habe, fehlen auch die da oben tatsächlich.
Ja, ich rechne jetzt gerade nach.
Kennen Sie alle Geburtsdaten?
Ich könnte auch nachschauen. Einer hat jetzt gerade am Samstag Geburtstag gehabt. Da könnte ich jetzt nachschauen. Der ist auf alle Fälle der Dienstälteste, den ich vorher schon angesprochen habe.
Aber es ist ja durchaus bemerkenswert, oder? Dass auch da oben eigentlich was fehlt.
Jahrgang 56, ne, noch nicht ganz. aber das, deswegen sage ich, das ist sehr unterschiedlich, wenn man nach Amerika sieht, das ist ganz unüblich. Da sind die obersten Spitzenrepräsentanten.
Ja, aber er sehr fidel. Sehr aber drüber. Weil Erhard Schärfer die Zahlen angesprochen hat. Also in der AfD-Fraktion sind es 9%, in der CSU-Fraktion 19%, alle direkt gewählt. Sie haben es schon angesprochen. Bei den Freien Wählern auch 19%. Da sind die beiden direkt gewählten Abgeordneten Männer. Grüne 47%, 4 direkt gewählt, 2 Männer, 2 Frauen. Also auch das geht. Bei der SPD 59% Frauen tatsächlich.
Also es
geht. Das heißt, Sie sehen das Wahlrecht mit Wahlkreisen sehr kritisch.
Nein, sehe ich natürlich nicht. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass diese Mischung zwischen direkt gewählten Abgeordneten und über die Liste Einzelnen auch die Ausgewogenheit dementsprechend darstellt. Das finde ich nach wie vor in Ordnung. Und übrigens, ich finde es immer toll, als Stimmkreisabgeordnete bin ich natürlich mit einem Mandat ausgestattet, das einen den Rücken stärkt, auch nicht so von der Partei abhängig zu sein. Also man hat schon eine größere Beinfreiheit, würde ich jetzt mal sagen, weil man seinen eigenen Stimmkreis gewonnen hat. Also das finde ich jetzt grundsätzlich für mich immer ganz, ganz schön. Ich bin auch schon über die Liste eingezogen, da war es etwas anders. Aber trotzdem glaube ich, dass das dass man daran arbeiten muss und deswegen ist mir das schon ein Anliegen, dass mehr Frauen auch bei uns reinkommen. Das hat was mit der Parteistruktur zu tun. Bei der SPD sind es traditionsgemäß einfach mehr Frauen, bei den Grünen auch mehr Frauen. Wir haben einfach auch zu wenig Mitglieder und deswegen ist auch gut und richtig, dass wir zum Beispiel bei uns auch eine Quote eingeführt haben auf Parteiebene, da kann ich sie auch einführen. Kleiner Sidestep, ich habe als Bezirksvorsitzende sogar eine Frau aus dem Bezirksvorstand dann rausschmeißen müssen, weil wir über 50% Frauen hatten bis dahin. Und nachdem die Quote 50% heißt, waren es zu viele Frauen. Also nur, also kann auch in die andere Richtung losschlagen.
Also war selten.
Das ist eher selten, gebe ich sofort zu. Und ansonsten hat es schon etwas bewirkt. Was für mich aber auch sehr wichtig wäre, ist eben, dass in der Kommunalpolitik mehr Frauen sind. Und deswegen mache ich auch zum Beispiel einen Kongress jetzt schon zweimal und auch nächstes Jahr wieder einen oder in 2 Jahren einen mit Frauen in die Politik. FIP heißt der, wo man Handwerkszeug mitbringt, auch durchaus Netzwerkbildung macht dementsprechend. Und da ist noch gut Potenzial. Wir haben nur 10% Bürgermeisterinnen und das ist eindeutig zu wenig und das wäre eigentlich, finde ich, sogar ein idealer Posten, auch gerade für Frauen. Allerdings, und das sage ich jetzt gleich, um nochmal auf das andere Thema zurückzukommen, es ist schon auch die Tendenz momentan sehr schwierig, jemand für die Kommunalpolitik zu gewinnen, auch durch die massives Angehen auch Kommunalpolitiker vor Ort. Also auch über die sozialen Medien, was sich dramatisch verändert hat, wo viele jetzt mittlerweile davor zurückschrecken. Sogar wir einen Bürgermeister haben, der, also nicht von der CSU, der zurückgetreten ist, weil er gesagt hat, er hält den Druck nicht mehr aus. Und das finde ich schon bedenklich.
Habe ich mir hier aufgeschrieben, Marc Schwaben, wo der Bürgermeister, der sich für Flüchtlinge eingesetzt hat im Rahmen der Möglichkeiten dieses Ortes, aber den Druck als so stark empfunden hat, dass er zurückgetreten ist.
Also da ist
es wirklich bedenklich, finde ich.
Genau, also da ist es besonders krass, aber es ist jetzt nicht nur das Thema, sondern insgesamt ist der Druck schon sehr stark. also bei allem, was man sich wünscht, dem einen werden die Straßen zu schnell gebaut, dem anderen zu wenig schnell, der Nachbarschaftsstreit, was weiß ich was. Es gibt Bürgerentscheide, wenn ein, bei mir im Stimmkreis zum Beispiel, wenn ein Rathaus umgebaut wird, also es ist eine durchaus polarisierendere, aufgehitztere Stimmung und das vertragen nicht mehr allzu viele. Und das finde ich immer bedenklich, was die Demokratie betrifft, weil die Stärke der Demokratie ja gerade deswegen so wichtig oder so gut ist, weil wir diese kommunalpolitische Verankerung haben.
Also doch nicht nur Mimosen alle?
Nein. Aber es ist schon...
Ja, weil das war ja der Ministerpräsident hat ja in Richtung Habeck gesagt, es soll sich nicht so mimosenhaft anstellen. Das gehört halt dazu in der Politik.
Ja, es gehört auch dazu. Also ich sage immer, ich unterscheide da immer gern, wir haben alle Schutz. Also ich habe auch Schutz. Spitzenpolitiker sind da gut abgesichert. Es ist nicht angenehm. Ich bin auch schon in Bayern-Protesten eingekesselt und was weiß ich, was alles geworden ist, ist nicht schön. Aber ich glaube, noch schwieriger ist es eben, und das sind ehrenamtliche, also oft mal ehrenamtliche Bürgermeister, aber auch ehrenamtliche Gemeinderäte, Kreisräte, die dann massiv angegangen werden. Und das finde ich, bedenklich.
Wir machen uns ja mal einen Plan für die Gespräche mit unseren Gästen, irgendwie was ja in der Regel auch relativ hilfreich ist. Wir bauen ihn jetzt mal ein bisschen um. Hätte keiner gemerkt, wenn ich es nicht gesagt hätte. Aber wir haben gerade aus
Tweet,
so Transparenz-Überleitung oder wie auch immer. Wir haben jetzt ausführlich Frauen-Männer geredet. Das spielt jetzt auch am Rande nochmal eine Rolle. Wir hören gleich einen Ausschnitt aus der Fastenpredigt von Maximilian Schafroth. Gehalten hat er sie in der vergangenen Woche bei der traditionellen Starkbierprobe, inzwischen verbunden mit einem nicht minder traditionellen politischen Kabarett mit Singspiel und eben auch einer Festrede. Wir haben da einen Ausschnitt.
Der O-Ton der Woche.
Ich habe am Anfang über den Tonfall gesprochen, liebe Ilse. Ich habe mir das jetzt einfach aufgehoben bis zum Schluss. Danke, dass du im Landtag den richtigen Ton findest. Sachlich und klar, so muss man dem begegnen. Erklär denen hier vorne bitte mal, wie das geht. Jetzt Ilse macht ein Coaching mit euch und alle, die da auch nicht erwähnt worden sind. Es ist paradox, aber seid nicht traurig, es ist eigentlich eine Auszeichnung.
Denen da vorne, muss man sagen, waren wahrscheinlich der Ministerpräsident gemeint und der stellvertretende Ministerpräsident und noch diverse andere. Weil wir über Stil geredet haben, da scheint was ins Rutschen gekommen zu sein in den letzten Jahren. Sowohl auf der großen Bühne im Bundestag, im Landtag, im Umgang zwischen Politikerinnen bis hin eben auf die kommunale Ebene, die wir eben auch schon mal angesprochen haben. Was macht man da?
Also versuchen eben mit sachlichen Beiträgen und auch durchaus mahnenden Worten da auch immer reinzugrätschen. Es kommt allerdings eines dazu, muss ich zur Ehrenrettung sagen, dass die Währung für Politiker ist natürlich auch zitiert zu werden. Und auch durch die sozialen Medien hat sich das dramatisch verändert. Und wenn sie zitiert werden wollen oder wenn sie viele Klicks haben wollen, ist die Zuspitzung für viele natürlich das geeignete Mittel. Und da kommen sie dann einfach mehr vor. Ich finde, die sozialen Medien haben uns nicht gut getan. Sie sind zwar für Kommunikationsmöglichkeiten praktisch und einfach, aber im Stil und in der Kultur und im Klima für die Demokratie hat es uns nicht gut getan. Und da würde ich mir manchmal mehr Zurückhaltung wirklich durchaus wünschen.
Aber das ist vielleicht ein bisschen einfach, oder? Also wenn man jetzt an Söder denkt und diese Replik von Habeck, die 4 Minuten lang durch alle sozialen Medien ging, wo er einfach dieses Argument, warum nutzen wir nicht diese 3 Meiler länger, seziert. Also ich finde, nur auf das Medium zu zielen, ist zu einfach. Es ist doch schon auch Verantwortung, welche Worte ich wähle für einen Politiker, oder?
Nein, das war jetzt nur die Erklärung, was vielleicht auch dazu geführt hat, diese 3 Meiler weiter zu nutzen. Das finde ich jetzt aber durchaus noch eine fachliche Debatte, weil da kann man ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein, wie die Energiepolitik hier gestaltet wird oder nicht gestaltet wird. Wie gesagt, ich glaube auch, dass wir als Spitzenpolitiker es gewohnt sind, auch angegriffen zu werden. Das gehört dazu. Das ist übrigens auch Markus Söder genauso gegangen. Der ist auch schon massiv angegriffen worden. Und das muss man einfach aushalten. Doch die unteren Ebenen haben da nicht die Möglichkeiten, sich so zu wehren. Wo ich allerdings eingeschritten bin, und da bin ich nach wie vor anderer Meinung, war beim Hubert Aiwanger mit wir müssen uns die Demokratie zurückholen auf einer Demonstration. Ich weiß, oder er hat mir erklärt, was er gemeint hat, aber es ist halt einfach gefährlich, sowas zu sagen, weil die Demokratie ist da. Es gibt Mehrheiten, die gewählt worden sind. Vielleicht ist die gefühlte Meinung oder die gefühlte Meinung der Bevölkerung jetzt mittlerweile eine andere. Das ist wahrscheinlich auch so, zeigen auch die Umfragen so, aber trotzdem sind sie gewählt und die Demokratie funktioniert und da muss man einfach vorsichtig sein mit sowas.
Also mehr Verantwortung nötig, auch bei den etablierten, auch bei, ja, eigentlich bei, ja, gerade bei den etablierten Parteien, gerade bei konservativen etablierten Parteien?
Nein, ich glaube, das kann ich nach alle Seiten austeilen. Also jeder muss mit seiner Wortwahl aufpassen, dass man eben nicht persönlich dann auch verletzend wird. Und ich habe immer wieder gesagt, persönliche Angriffe, Bedrohungen an Politikern generell, das geht nicht, das ist schlecht. Weil wenn die Leute irgendwann zurückschrecken, sich zu engagieren, ist das schlecht für die Demokratie.
Oder auch Sachverhalte populistisch charakterisiert oder damit... Oder sagen wir zumindest nicht mit Fake News, aber mit, naja, einen Teil der Wahrheit weglassen irgendwie agiert. Also dann...
Also es kommt immer, sagen wir mal, im Parlament ist wieder was anderes, als wie bei uns wird immer der Aschermittwoch auch natürlich zitiert. Es ist natürlich eine ganz andere, ein ganz anderes Umfeld. Da wird meistens auch von allen Parteien nicht mit Wattebällchen geschmissen. Muss man ganz ehrlich sagen, das war auch früher so bei Franz Josef Strauß, das gehört zum Ritual, hätte ich fast gesagt dazu. Übrigens, auch wenn man da im Nockerberg als Betroffener sitzt, der nicht so freundlich gutiert wird, wie der Maxi Schaffroth das bei mir gemacht hat, da muss man schon auch erstmal schlucken und das wegstecken.
Ja, aber Aschermittwoch politischer ist ja fast jeden Tag inzwischen. Also das ist ja, glaube ich, doch das Kernproblem, dass es nicht mehr auf einen bestimmten, sagen wir mal, auf ein Event, auf ein Ereignis konzentriert ist, sondern es wird einfach mal so generell ausgeteilt fast über das ganze Jahr.
Ja, das ist aber genau das, was ich vorher gesagt habe. Einfach die Neigung zu sagen, ich will ja auch vorkommen. Und mit den leisen Tönen kommen sie nicht vor. Das ist jetzt kein Medienbeschimpfung, sondern das sind einfach die Mechanismen, die muss man einfach kennen. Also ich bin deswegen wahrscheinlich bei weitem nicht so viel zitiert worden, weil ich eben nicht diese laute Sprache wähle. Und das hat auch seine Konsequenz. Das muss man dann auch selber wissen. Und wenn man vorkommen will, muss man halt ein bisschen kräftiger argumentieren.
Ich fand es tatsächlich bemerkenswert. Und die Predigt war ja ähnlich angelegt wie im letzten Jahr. Das ein Kabarettist, ein sehr guter, wie ich finde, so einen Weg gehen muss, sich quasi über den Diskurs zu stellen und quasi sehr moralisch fast zu werden. Ich glaube, er hat jetzt auch zum zweiten Mal Standing Ovations bekommen, was ich ehrlicherweise auch irritierend finde, weil er das Gefühl hat, nur so kann er sich noch absetzen vom Diskurs. Wenn er sozusagen eine normale kabarettistische Rede hält, ist es einfach kaum noch unterscheidbar von dem, was wir sonst erleben.
Oh ja, also ich kann das schon unterscheiden, aber ich finde, das ist auch eine extrem schwierige Aufgabe für so einen Fastenprediger, da den richtigen Ton zu finden. Also den einen ist er immer zu scharf, den anderen ist er zu wenig scharf. Also ich habe da auch immer großen Respekt, ich möchte nicht da oben stehen,
absolut, in dem Bereich. Also wirklich. Ja, aber dass er sozusagen quasi wirklich von oben herab sozusagen die Diskurse beleuchtet, weil er sich, also es war meine Interpretation, nur darüber quasi abgrenzen kann von dem, was die Protagonisten, die da unten sitzen, ohnehin jeden Tag, du hast es angedeutet, gerade tun. Also dass er quasi diesen Weg über die Moral explizit geht. Also ich fand das sehr, sehr bemerkenswert. Letztes Jahr hat er Türkisch gesprochen. Das ging dann klar in Richtung der AfD. Das will ich jetzt nicht vermischen hier an der Stelle. Aber irgendwie treibt ihn, glaube ich, schon und vielleicht auch viele andere eine tiefe Sorge um, dass uns da Dinge entgleiten.
Ja, auf alle Fälle, das sehe ich ja genauso, dass man da aufpassen muss, deswegen sage ich es unseren Leuten schon immer, aber es hat es auch früher, wie gesagt, schon gegeben. Ich kann mich erinnern, dass der Walter Sedlmayr, einer der langjährigsten Fastenprediger, mal einfach nur zitiert hat, was sich die alle gegenseitig an den Kopf geschmissen hat in der Begrüßung. Und das war schon auch ganz hart, muss ich sagen, wenn man das dann so geballt hintereinander aufgereiht hat. Und das, wie gesagt, hat es früher auch gegeben.
Ist vielleicht aber nicht so. Das Problem ist halt, dass wir 20% AfD heute haben, in manchen Orten 30%. Und dann die Frage ist, kann man einfach noch so wie immer agieren? Oder muss man nicht dann einen Moment innehalten und sagen, nee, das kann nicht, auch wenn ich das 30 Jahre lang so gemacht habe, das kann ich so nicht mehr machen, weil ich damit Geister rufe, die ich nicht mehr loswerde.
Wie gesagt, Zuspitzung gehört auch zur Politik dazu. Das würde ich jetzt auch keinem wegnehmen wollen. Das ist auch, das macht auch eine parlamentarische Debatte durchaus würzig sozusagen, wenn man auch die Unterschiede pointiert vorträgt. Aber die persönliche Beleidigung, die darf es halt einfach nicht geben. Die persönliche Herabwürdigung, da muss man aufpassen. Und natürlich nichts, was an der Demokratie Zweifel aufkommen lässt, an unseren Institutionen, da finde ich einfach, da muss man dann auch einschreiten.
Wie kriegt man denn die kommunalen Mandatsträger und Trägerinnen wieder besser geschützt oder aufgewertet oder dass denen mehr Respekt entgegengebracht wird? Wir hatten das Beispiel ja mit Mike Schwaben gerade.
Also das eine ist, was ich sehr gut finde, dass ich kann es jetzt nur für Bayern sagen, wir zum Beispiel Schwerpunkt Staatsanwaltschaften auch auf den Weg gebracht haben, gerade gegen Hass im Netz, wo sie sich auch melden können. Es gibt auch Beratungsportale, weil das prasselt schon auf einen ein. Und ich finde, muss immer den Leuten sagen, man muss wissen, dass bei den sozialen Medien, was da auf einen einprasselt, nicht unbedingt echte, reale Menschen sind, sondern oft auch wirklich gezielte Social Bots, die einen attackieren. Und man muss einfach, finde ich, mit den Leuten direkt reden, dann kriegt man echtes Feedback.
Aber gerade auf der kommunalen Ebene findet es ja wahrscheinlich weniger über die sozialen Medien statt, sondern tatsächlich im Aus, nicht?
Doch.
Aber auch im direkten Austausch, oder?
Auch im direkten Austausch, aber auch über die sozialen Medien kriegen die schon auch einiges mit. Also das ist jetzt nicht schön, nicht schön. Oder halt in so Chats. Also es gibt ja oft dann so interne Chats, die dann wirklich geflutet werden und da fallen manchmal ja auch wirklich die Hemmungen, habe ich den Eindruck.
Wir machen weiter.
Ja.
Das Wunschthema der Woche.
Und da kann ich sagen, ein Traum wird wahr für mich. Ich kann nämlich sagen, meine Damen und Herren, das Wort hat die Landtagspräsidentin des Bayerischen Landtags. Bitte schön, Frau Aigner.
Ja, also ich wollte eigentlich ein bisschen einsteigen auf den Lebenslauf, den Sie auch schon vorgetragen haben, der durchaus ein unüblicher ist. Wir haben uns vorher auch mal ausgetauscht, dass es nicht so viele gibt mit handwerklichem Hintergrund oder einer beruflichen Ausbildung. Das ist jetzt eher mittlerweile schon die Minderheit. In den Parlamenten habe ich den Eindruck, aber vor allem auch eben den Berufsweg, dass man in einem Beruf ist, wo man sich durchsetzen muss aber in einer Männerwelt eigentlich durchsetzen muss. Das hat schon auch geprägt in vielen Bereichen. Und sich auch in der Partei durchsetzen musste, die damals auch bei weitem noch nicht so mit Frauen gesegnet waren. Da waren wir auch oft einmal die Einzigen, die da gemacht haben. Und das hat mich gestärkt, finde ich. Will ich eigentlich auch ein bisschen als Mut machen, sagen. Man muss sich halt manchmal auch ein bisschen durchsetzen. Aber dieser Weg ist eine gute Basis, finde ich, für eine politische Karriere. Ich finde immer gut, wenn man vorher schon was gemacht hat. Gebe ich zu, dass ich bisschen kritisch sehe, wenn man unmittelbar vom Studium oder noch nicht abgeschlossen in die Politik geht, weil man einfach die Unabhängigkeit nicht hat. Und ich hätte mir das auch zugetraut, mal, wenn ich ausgeschieden wäre, wieder Fuß zu fassen in der Arbeitswelt, was ich nicht bei jedem sofort unterstreichen würde. Und das finde ich ist eine gute Basis. Dann kann man auch gelassen manches betrachten. Und außerdem, wie gesagt, die Einbettung bei mir zu Hause über die Kommunalpolitik, Gemeinderat, Kreistag, also auch diese Erfahrung mitzubringen, was die kleine, in Anführungsstrichen, Politik auch macht, wo man konkret was umsetzen kann, wo man schnell Ergebnisse auch sehen kann. Und das sind so ein paar Elemente, die mich einfach unglaublich freuen, wie zum Beispiel ein Disco-Bus, den ich auf den Weg gebracht habe, der 30 Jahre lang gefahren ist und hoffentlich verhindert hat, dass der eine oder andere verunglückt ist oder schwer verletzt ist. Und das finde ich einfach, das sind so schöne Erfolgserlebnisse, auf die ich echt stolz bin.
Wir hatten Anton Hofreiter einmal hier und haben mit ihm geredet, irgendwie wie Naturwissenschaftler Politik angehen. Kann man, wenn man so eine Ausbildung hat und handwerkliche Erfahrung wie Sie, kann man da auch was ableiten für die Lösung politischer Probleme?
Ja, kann man schon, wenn die anderen besser zuhören würden. Als Elektrotechnikerin habe ich bei der Energiewende ja manchmal, bin ich schier verzweifelt, weil einfach physikalische Angelegenheiten negiert wurden. Also Strom braucht Leitungen zum Beispiel, um noch von A nach B zu kommen. Und der Unterschied zwischen Leistung und Arbeit ist auch nicht jedem so bekannt, müssen Sie jetzt auch nicht kommentieren, aber das sind so
Spannung.
Spannung. Das sind ein paar so grundsätzliche Wesen, da wo ich durchaus, glaube ich, Sachverstand mit einbringen konnte, den ich aber nicht bei allen anbringen konnte.
Aber das will ich jetzt auch nochmal aufnehmen, weil Sie es gesagt haben, weil ich es in der Vorbereitung auch gelesen habe. Es geht um Stromtrassen, oder es ging um Stromtrassen, die natürlich dann auch durch Bayern geführt hätten, um den Windstrom aus dem Norden nach Bayern zu transportieren. Ihr damaliger Ministerpräsident war im Grunde massiv dagegen, hat es auch blockiert, zumindest wird es so bewertet. Und Sie sind zu den Leuten gegangen und haben mit denen Dialoge geführt. Also das ist ja schon ein komplett anderer Angang. Und dann frage ich mich, ob diese Dialoge, die Sie damals geführt haben mit den Leuten, nicht möglicherweise auch aktuell dringlich nötiger sind bei teilweise ganz anderen Problemen, bei Trassen wahrscheinlich immer noch, aber nicht nur. Also wir haben ja ganz andere Sachen, wo, glaube ich, einfach auch durch Austausch und Gespräch viel mehr erreicht werden könnte.
Also Kommunikation und Austausch ist entscheidend und bei so einer komplexen Materie war das wirklich eine herausfordernde Tätigkeit. Muss man erstmal die Basics eben auch aufschreiben, was brauchen wir. Und das war aber nicht nur der Ministerpräsident, wenn ich so sagen darf, sondern auch der heutige Wirtschaftsminister, der da massiv Stimmung gemacht hat vor Ort, weil die Ansage war, wir können das alles in Bayern produzieren, bei einem Industrieland, wo wir mit Burghausen zum Beispiel einen großen Verbraucher haben, der 1% der gesamten Strommenge in Deutschland verbraucht, war das durchaus herausfordernd. Also da finde ich gut.
Wir sind leider schon auf der Zielgeraden, schon wieder auch der heutigen Sendung. Es geht immer viel zu schnell vorbei, aber auch die Zeit ist an der Stelle als Maßeinheit gnadenlos, könnte man sagen. Wir haben aber noch eine Sache, glaube ich.
Ja, wir haben noch mal einen kleinen O-Ton, weil ja die Aspekte Toleranz und Respekt immer mal wieder vorgekommen sind in diesem Gespräch. Und deswegen haben wir noch einen weiteren Ausschnitt von Maxi Schafroth vom Nockerberg Ende Februar.
Eine Wärmepumpe kann aus Kälte Wärme rausziehen. Das ist ein Grundprinzip, das uns in diesen Tagen retten kann. Denn es heißt, dass in der Kälte noch Wärme drinsteckt. Das heißt im übertragenen Sinne, dass in der AfD-Wählerschaft noch Liebe drinsteckt. Liebe Blaue da draußen, wenn ihr euch nicht spürt, dann lauft es über glühende Kohlen oder was weiß ich. Aber lasst das, was Menschen, die aus Krieg, Leid und Verfolgung gekommen sind, ganz bewusst hier errichtet und erdemokratisiert haben. Lasst es in Frieden. Ich bin sprachlos manchmal, wirklich, wenn ich euch so höre. Also vielleicht sollten mal alle, die einen Migrationshintergrund haben, in diesem Land einen Tag lang streiken. Dann hättet ihr mal wieder einen Grund, eure Eltern im Altenheim zu besuchen.
Maxi Schafroth beim Nockerberg, dem politischen Kabarett. Und damit sind wir am Ende, weil das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, weil man das auch, glaube ich, gar nicht groß kommentieren muss, sondern stattdessen müssen wir uns bedanken bei Ihnen, Frau Aigner, dass Sie hier bei uns gewesen sind. Wir hatten mal wieder Spaß.
Ich habe wie immer viel gelernt.
Vielen Dank.
Danke für den Besuch.
Und alles Gute für Sie.
Ihnen auch alles Gute.
Und tschüss.